Nur etwa 5-10% der Krebserkrankungen gehen auf eine angeborene familiäre Veranlagung zurück. 90-95% aller Krebserkrankungen entstehen durch genetische Veränderungen, die wir erst im Laufe unseres Lebens erwerben. Mhm. Und da spielt natürlich der Zufall eine große Rolle, weil einfach wir jeden Tag viele Mutationen haben. Aber es spielt eben auch eine Rolle, wie angenehm mache ich es diesen Zellen in meinem Körper oder beschleunige ich diesen Prozess sogar noch zusätzlich, indem ich jahrzehntelang rauche oder jahrzehntelang in der Sonne liege.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Dem Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über eine Diagnose, die bei vielen große Angst auslöst. Krebs. Er ist schonungslos und nahezu jeder fühlt sich ihm gegenüber machtlos. Es wirkt wie etwas, das einen trifft oder eben nicht. Schicksal. Aber was, wenn das nur die halbe Wahrheit ist? Die Forschung zeigt, unser Lebensstil spielt eine größere Rolle, als viele denken. Und Bewegung ist dabei einer der stärksten Faktoren und gleichzeitig ganz schön unterschätzt. Was kann Sport wirklich leisten? Wo sind die Grenzen? Und wie viel haben wir generell selbst in der Hand? Darüber spreche ich heute mit Dr. Hanna Heikenwälder. Sie ist Molekularbiologin, Krebsforscherin und Autorin populärwissenschaftlicher Bücher. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Tübingen an der Einführung personalisierter Krebstherapie. Schön, dass du da bist, liebe Hanna. Wir duzen uns, weil wir uns kennen. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt, was du uns heute alles erklärst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Leute das Wort Krebs hören, dann kriegen alle Angst. Dabei ist es ja nur ein Überbegriff. Wie sollen wir uns positionieren? Wie sollen wir diesen Begriff, dieser Krankheit uns gegenüber fühlen?
Es gibt Umfragen, die haben immer wieder gezeigt, dass Krebs die Krankheit ist, vor der Menschen am meisten Angst haben. Also wenn man das sagen darf von allen Krankheiten, dann ist es oft Krebs. Und ich glaube, der Unterschied von Krebs zu anderen Erkrankungen, an denen man ja auch sterben kann, ist, dass wir bei Krebs auch die Therapie heute noch so sehr fürchten. Also man hat auch vor Chemotherapie Angst, vor Bestrahlung, weil die Nebenwirkungen einfach unglaublich stark sind. Und gleichzeitig ist es bei Krebs oft noch so ein Lotteriespiel, weil man ja gar nicht weiß, ob die Therapie wirklich wirkt. Also oft ist es ja ein Durchtesten verschiedener Therapien. Man hat trotzdem die Nebenwirkungen, das funktioniert nicht. Und es gibt mehrere Gründe, warum dieser Grund, sich vor Krebs zu fürchten, in Zukunft immer weniger gerechtfertigt sein wird. Das eine ist, dass wir immer mehr sehen, dass wir durchaus einen Handlungsspielraum haben. Also dass es uns gar nicht so plötzlich trifft, wie man oft meint. Und der andere Grund ist, dass die Therapien immer besser und gezielter werden und dadurch auch diese Behandlung von Krebs hoffentlich möglichst bald ihren Schrecken immer mehr verlieren wird.
Krebs als Überbegriff, weil alles Mögliche kann ja entarten, es kann schlimmer und weniger schlimm sein. Wie entsteht Krebs überhaupt?
Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir so in den letzten 20 Jahren verstanden haben, dass Krebs eigentlich wie alle großen Zivilisationskrankheiten, also auch wie der Verlust der Nervenzellen im Alter, wie die Atherosklerose, ein Prozess ist, der lange Zeit in unserem Körper abläuft. Und es ist auch nicht so, wir haben ja immer dieses Bild von Krebs, wir haben irgendwie eine Mutation oder wir machen irgendwas Giftiges, dann mutiert ein Gen und wir bekommen Krebs. Und Krebs braucht mehr als nur eine Mutation. Also wir brauchen 5 entscheidende genetische Veränderungen. Und das ist ein Prozess, der recht lange dauert, denn wir haben den ganzen Tag tausende Mutationen in all unseren Zellen. Das ist ganz normal und das wird auch eigentlich immer repariert. Aber natürlich, je länger wir leben, kann auch mal was schief gehen. Und damit wächst das Krebsrisiko im Laufe des Lebens. Also die meisten Menschen erkranken so mit 65, 70 Jahren. Das ist wirklich eine Kurve, die ist mit 8 Jahren haben wir das niedrigste Krebsrisiko. Es gibt ja noch diese frühkindlichen Tumore, die sind anders. Und dann steigt das Risiko im Laufe des Lebens, weil sich einfach diese Veränderungen ansammeln. Und ab einem gewissen Alter findet man eigentlich keinen Menschen, der nicht irgendwelche Krebsvorstufen in seinem Körper hat. Also auch, ob das Muttermale sind, die man sich hat entfernen lassen, ob das Darmpolypen sind, die bei der Darmspiegelung entfernt wurden, ob das ein Knötchen an der Brust ist, was man beobachtet. Prostatakrebsvorstufen bei Männern sind ab einem gewissen Alter eher die Norm als die Ausnahme. Also es sind alles diese Prozesse und es ist einfach ein Teil unserer Biologie. Und gleichzeitig können wir aber in dieser Zeit, wo der Tumor noch nicht bösartig metastasiert und vollständig mutiert ist, durch unsere Lebensweise sehr großen Einfluss darauf nehmen, wie schnell dieser Prozess abläuft.
Das heißt, wenn wir unseren Körper länger jünger halten,
auch wenn man es nicht immer so sieht, dann beugt man diese Erkrankung, die auch was mit dem Alterungsprozess zu tun hat, vor.
Eine Lebensweise, die das Krebsrisiko senkt, ist tatsächlich die beste Form des Anti-Aging. Sie verjüngt nicht, aber sie hält jung. Und das ein Organsystem, was man tatsächlich verjüngen kann, ist das Immunsystem. Also die Alterung des Immunsystems kann man ganz stark durch die Lebensweise beeinflussen und schützt sich dadurch auch vor Krebs. Weil das ist auch etwas, was noch nicht ganz so im Bewusstsein vieler angekommen ist. Das Immunsystem schützt uns ja nicht nur vor Viren, also vor Bakterien oder bekämpft virusinfizierte Zellen, sondern eine der Hauptaufgaben des Immunsystems ist, kaputte und krankhafte Zellen in unserem Körper zu erkennen und auszusortieren. Und wenn wir unser Immunsystem schwächen, blockieren wir natürlich auch diese Überwachungsfunktion auf Krebszellen. Irgendwann, das ist dann so in der Mitte des Lebens, überschreiten wir dann so einen Schwellenwert, wo das Immunsystem nicht mehr hinterherkommt, weil es schwächer wird. Und dann entwickelt sich in unserem Körper ein Zustand, den nennt man Inflammaging. Das ist so eine Mischung aus Inflammation, also Entzündung, und Aging, Altern. Weil diese Zellen sind nicht ganz unaktiv, also die teilen sich zwar nicht mehr, aber sie produzieren Entzündungsstoffe. Und das ist dann so eine Art Teufelskreis, der dann immer weiter fortschreitet. Entzündungen tragen ja zu sehr vielen Krankheiten bei, unter anderem auch Krebs.
Du hast ja schon gesagt, Lebensstil spielt eine Rolle und die Gene kommen aber auch vor. Wie ist das so prozentual verteilt und ist man da so ganz ausgeliefert den Genen gegenüber oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die genetische Mutation braucht man immer bei Krebs. Und es ist aber so, dass nur etwa 5-10% der Krebserkrankungen gehen auf eine angeborene familiäre Veranlagung zurück. Also nur bei 5-10% der Krebspatienten findet man zum Beispiel so Mutationen wie diese BRCA1-2-Genmutation im Fall von Brust- und Eierstockkrebs. Es gibt noch viele andere. Aber 90-95% aller Krebserkrankungen entstehen durch genetische Veränderungen, die wir erst im Laufe unseres Lebens erwerben. Mhm. Und da spielt natürlich der Zufall eine große Rolle, wie ich eben schon gesagt habe, weil einfach wir jeden Tag viele Mutationen haben. Aber es spielt eben auch eine Rolle, wie angenehm mache ich es diesen Zellen in meinem Körper oder beschleunige ich diesen Prozess sogar noch zusätzlich, indem ich jahrzehntelang rauche oder jahrzehntelang in der Sonne liege. Also all diese Faktoren spielen eine Rolle natürlich auch.
Du hast schon gesagt, Rauchen ist natürlich ungünstig. Mhm. Kannst ja mal erklären, vielleicht auch warum. Mhm. Und was ist noch ungünstig? Sonne?
Tabakrauch ist der größte Risikofaktor weltweit. Aber da muss man auch immer dazu sagen, bei uns in westlichen Ländern sinkt der Anteil der Raucher seit vielen Jahren. Dafür nimmt der Anteil der Übergewichtigen immer weiter zu. Und direkt am Platz 2 neben Tabakrauchen kommt weltweit schon Übergewicht. Das verursacht weltweit etwa 20% der Krebsfälle oder steht in Zusammenhang mit. Und in den USA sind es 40%. Und dann Infektionen sind auch, glaube ich, ein Posten, der stark unterschätzt ist. 20% der Krebsfälle stehen in Zusammenhang mit Infektionen. Also zum Beispiel Hepatitisviren bei Leberkrebs, Helicobacter, Magenkrebs.
Humane Papillomviren.
Ganz wichtig, humane
Papillomaviren.
Und genau, und da sage ich immer, Gebärmutterhalskrebsimpfung ist eigentlich das falsche Wort, weil HPV infiziert alle Schleimhäute. Und es verursacht auch Krebserkrankungen im Mund- und Rachenraum bei Männern, Penis, Analkrebs, jede Schleimhaut.
Und Brustkrebs kann damit in Verbindung sein und manche Hautkrebssorten. Stimmt's? Auch noch.
Ja, weil es Epithelien sind. Also HPV ist einfach dieser Begriff, Gebärmutterhalskrebsimpfung, hat leider immer so den Touch, dass man meint, vielleicht als Mann, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun und das ist falsch. Also weltweit spielt HPV eine große Rolle, gerade in ärmeren, also in Südostasien, in Afrika, da sterben mehr Frauen an HPV-bedingten Krebserkrankungen als Menschen an Leber- und Darmkrebs zusammen. Hm. Also wir vergessen das manchmal, weil wir die Möglichkeit dieser Vorsorge haben. Aber deshalb ist gerade auch für Menschen, die in einer Zeit geboren wurden, bevor es diese HPV-Impfung gab, so wichtig, dass man auch diesen HPV-Test macht.
Und deswegen nicht nur die Mädchen impfen, sondern auch die Jungs.
Genau. Und nach den Infektionen, dann kommt Bewegungsmangel und die Ernährung. Wenn man Übergewicht, Bewegungsmangel und falsche oder schlechte Ernährung zusammenzählt, ist der Posten für das Krebsrisiko so groß wie der des Rauchens. Und viele Sachen, mit denen wir uns so in den Medien beschäftigen, Umweltgifte, Strahlung, die machen tatsächlich weniger als 5% des modifizierbaren, beeinflussbaren Krebsrisikos aus. Warum? weil die meisten Mutationen einfach spontan passieren. Also diese Risikofaktoren zu meiden, macht natürlich auch absolut Sinn. Vor allem, wenn man ihnen dauerhaft und in hohen Mengen ausgesetzt ist, sind sie gefährlich. Aber insgesamt für das Krebsrisiko fallen sie nicht so sehr ins Gewicht, weil die meisten Mutationen eben spontan entstehen. Und deshalb können eben auch Biokäufer, Jogger, sogar wildlebende Tiere und eben auch Pflanzen Krebs bekommen, weil es einfach ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist.
Mhm. Können wir das nochmal ein bisschen vertiefen? Also warum ist Rauchen krebserregend?
Weil Zigarettenrauch etwa 60 Substanzen enthält, die in der Lage sind, DNA direkt zu schädigen. Und damit erhöhen sie einfach das Risiko, dass Krebs entsteht. Aber um zu wissen, warum zum Beispiel Bewegungsmangel krebserregend ist oder Übergewicht, muss man wissen, dass es gibt zwei Dinge, die Krebs machen können. Es gibt ja zum einen diese Karzinogene, die kennen wir alle. Also alles, was
Stoffe.
DNA kaputt macht. Mhm. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen kennen. Und dann gibt es diese Krebsförderer oder Tumorpromotoren, die Krebs fördern, indem sie nicht die DNA schädigen, aber Krebszellen das Überleben und Wachstum in unserem Körper erleichtern. Und das ist zum Beispiel bei der Ernährung, also bei übergewichtigen Menschen so, weil es das Immunsystem schwächt. Bei Übergewicht hat man eine vorzeitige Alterung des Thymus, weil Fettgewebe in den Thymus eingelagert wird. Das ist dasselbe, was mit unserem Thymus passiert im Laufe des Lebens, wenn wir altern. Also die Leistung in der Herstellung von Immunzellen wird schlechter. Gleichzeitig hat man bei Übergewicht einen Entzündungszustand im Körper. Man hat oft einen veränderten Stoffwechsel, der Zuckerhaushalt ist gestört, Stoffwechselstörungen wie Diabetes entstehen auch in direktem Zusammenhang mit einem erhöhten Krebsrisiko. Und bei Bewegungsmangel ist es auch sehr vielschichtig. Zum einen hilft natürlich Sport, Übergewicht vorzubeugen, das ist sehr naheliegend. Aber Sport hat noch eine ganze Reihe von Effekten, die vor Krebs schützen, die unabhängig von der Reduktion des Körpergewichts sind. Eine ist zum Beispiel, dass wenn ich mich bewege, und mein Blutdruck steigt und die Herzfrequenz steigt, dass dann Immunzellen, die normalerweise im lymphatischen Organ sitzen, wie dem Knochenmark, in den Lymphknoten, die werden durch diesen erhöhten Blutdruck und den Puls in den Blutkreislauf mobilisiert. Also ich vermehre die Menge an Immunzellen im Blutkreislauf in meinen Geweben, die Tumorzellen erkennen können. Und das hat man auch gesehen bei Krebspatienten, wenn die 10 Minuten aerobes Training machen, also aerob heißt, man kann noch atmen und sprechen, aber nicht mehr singen, dann ist das ausreichend, um die Menge an NK-Zellen, diesen natürlichen Killerzellen, T-Zellen, alles Zellen, die Tumorzellen erkennen und bekämpfen können, im Blut zu erhöhen. Also das ist der eine Punkt, man verbessert diese Überwachung des Immunsystems auf Krebszellen. Und dann gibt es noch einen ganz anderen interessanten Effekt. Wenn ich Sport mache, dann habe ich ja kleine Verletzungen, beispielsweise in der Muskulatur, die verursachen eine Entzündung. Das merkt man dann so 1 bis 3 Tage später als Muskelkater. Und während dieser Entzündungsreaktion produzieren unsere Immunzellen reaktive Sauerstoffverbindungen, also oxidativen Stress. Mhm. Und dieser oxidative Stress nach dem Training oder während des Trainings führt dazu, dass in unserem Körper antioxidative Gene aktiv werden. Also der Körper hat eigene Gene, die ihn schützen vor diesem oxidativen Stress. Und man weiß, dass wenn man regelmäßig Sport macht, dass dann diese Gene, die uns vor oxidativem Stress schützen, dauerhaft aktiv sind. Und deshalb ist es auch ganz interessant, immer wieder in Tierstudien auch gezeigt, dass es, wenn man Lebewesen wie Würmern, Mäusen, Fliegen hohen Stress aussetzt, oxidativen, die sterben nicht früher, die leben teilweise sogar länger. Und man weiß auch, dass diese hohe Einnahme von Antioxidantien, zum Beispiel hohe Einnahmen von Vitamin C, können diese gesundheitlichen Effekte von Sport auch zunichte machen. Also diese Reize, diese kurzen Stressreize sind oft wichtig für den Körper, um dauerhaft irgendwelche Reparatur- oder Abwehrprogramme zu aktivieren. Also es darf auch mal ein bisschen ungemütlich werden. Also man darf sich gerne auch mal so ein bisschen stressen beim Sport, weil man danach eben dauerhaft bessere Reparatur- und Schutzmechanismen hat.
Und bei der Ernährung, da hast du jetzt gesagt, Vitamin C ist doof, also die Leute sollen trotzdem weiter Vitamin
Natürlich.
C essen, aber in Form von Lebensmitteln
genau.
Und nicht unbedingt als Supplement, was Nahrungsergänzungsmittel oder nur wenn man einen Mangel hat oder
also
wann
Vitamin
darf man das
C
essen?
Ist eigentlich jetzt nicht unbedingt schädlich, weil der Körper kann es auch gar nicht speichern. Also gefährlich ist es ja immer bei diesen fettlöslichen Vitaminen, die kann man wirklich überdosieren, weil sie ja eingelagert werden. Und Vitamin C kann man gar nicht unbedingt speichern und es ist vollkommen ausreichend über eine ausgewogene Ernährung, die ist sehr wichtig. wichtig. Und da kann man auch sehr lange drüber reden, welche Küche ist jetzt die beste, von mediterran bis Okinawa oder Sardinien. Also es gibt ja viele dieser Blue Zones. Aber diese,
da, wo die Menschen weltweit lange leben.
Genau. Aber alle diese Küchen, die haben ja oft irgendwelche kulturellen, regionalen Vorlieben. Und wenn man sie sich so ein bisschen von außen betrachtet, sie sind ja sehr ähnlich. Sie sind oft abwechslungsreich, pflanzenreich. Protein ist hauptsächlich aus Fisch und Geflügel. Es ist wenig rotes Fleisch. Und das ist ja auch genau das, was auch die WHO zum Schutz vor Krebs sagt. Hauptsächlich hochverarbeitete Fleischwaren zu meiden. Rotes Fleisch nicht so häufig. Einmal die Woche, ich glaube 300 Gramm, sagt die WHO maximal.
Für Frauen und für Männer, glaube ich, 600 Gramm.
Ja,
und rotes Fleisch.
Ja, und dazu kommt dann einfach, dass man ballaststoffreich ist, abwechslungsreich. Versucht möglichst viel selber zu kochen. Denn die industriellen Nahrungsmittel haben auch häufig das Problem, dass sie einfach sehr viel Kalorien enthalten. Und dass sie so designt sind, dass sie das über Essen fördern. Also das ist ja vom Knistern der Verpackung bis zum Duft. Sie machen es sehr schwer, weniger zu essen. Also sie fördern das Überessen. Und was man heute auch weiß, ist neben all diesen Debatten, die ja meistens um das kreisen, was soll ich essen, dass wir heute wissen, dass die Fragen neben dem Was, wie viel, wie oft, wann, die sind mindestens genauso wichtig. Also es ist wichtig, dass man auch mal Essenspausen einhält, auch gerne über Nacht. Und einfach die Gesamtmenge der Ernährung hat einfach einen großen Effekt, weil man kann sich auch an gesunden Himbeeren eine Fettleber anessen. Also wenn ich es komplett übertreibe mit gesunden Essen, dann kann ich auch Übergewicht entwickeln oder mich krank essen. Und wenn ich aber wenig esse, auch teilweise von ungesunden Dingen, habe aber ein normales Körpergewicht, halte Essenspausen ein. Also das Maß ist entscheidend, das Timing ist entscheidend, die Menge. Mhm. All diese Fragen weiß man heute, dass die auch sehr wichtig sind.
Du hast ja schon gesagt, pflanzenbetont und eiweißreiche Kost mit vielen Ballaststoffen ist super. Wie sieht es jetzt nochmal aus mit Zucker, Weißmehl, mit Salz und mit Alkohol? Vielleicht kannst du über diese schwierigeren Lebensmittel was sagen. Und was mich auch noch bewegt, wie sieht's aus mit der Milch? Da gibt's ja auch Forschung, die sagt, auch durchaus nicht unproblematisch manchmal.
Genau, also Zucker wegzulassen macht vor allem Sinn, weil es einfach sehr einfaches Mittel ist, um zusätzliche Kalorien loszuwerden. Und es gibt sehr viele große Studien, die sich ja mit Zucker befasst haben. Und was die dann immer messen, ist die Menge an zuckerhaltigen Getränken, die man pro Tag konsumiert. Einfach, weil das ein sehr guter Messwert ist. Es ist einfach reiner Zucker. Und all diese Studien zeigen, dass einfach ein hoher Konsum dieser zuckergesüßten Getränke steht in Zusammenhang mit einem erhöhten Krebsrisiko, kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko ist erhöht, sogar neuropsychiatrische Erkrankungen, Depressionen. Also Karies ist da tatsächlich ein ganz kleiner Posten, also die Zahngesundheit, bei einem hohen Zuckerkonsum. Und mit jedem zuckerhaltigen Getränk, was man täglich regelmäßig konsumiert, steigt das allgemeine Krebsrisiko um 4% an. Und diese zuckerhaltigen Getränke beinhalten auch Fruchtsaft. Also auch der Fruchtsaft, es gibt ja im Moment diesen Trend, dass man dann den Zucker einfach gegen Fructose austauscht. Gibt es aber eigentlich keine Daten dafür, dass das unbedingt besser ist. Auch da ist es eigentlich besser, man isst die Frucht als Ganzes, weil die dann durch diese Ballaststoffe, man isst einfach nicht so viel davon, als wenn man das dann in puren Honig oder Fruchtzucker umsetzt. Und auch dieser, ganz schlimm ist auch dieser Glucose-Fructose-Sirup. Auf Englisch heißt es High-Fructose-Corn-Sirup. Da gibt es auch ganz alarmierende Studien in Mäusen, muss man dazu sagen, nicht Menschen. Aber wenn man denen das ins Trinkwasser gibt, dann wachsen die Tumore einfach schneller. Aber wie gesagt, das sind Mausstudien, aber auch da würde ich einfach nach derzeitigem Wissensstand, für mich ist es ausreichend, auch das zu meiden. Salz.
Vielleicht noch Weißmehl geht auch in die Richtung Zucker, weil einfach Glucose ganz schnell freigesetzt wird. Dann würden wir Zucker und Weißmehl als eins nehmen, was man ein bisschen
also
vermindert.
Also Weißmehl steht vor allem im Zusammenhang mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko. Und das Problem bei Weißmehl ist auch, dass diese Ballaststoffe, die ich in Vollkornprodukten habe, die sind ja hauptsächlich auch wichtig, also nicht nur für die Darmmotilität, dass das Essen da besser durchkommt, sondern das ist auch die Nahrung für meine Darmmikroben. Das muss man auch immer so bedenken, womit füttere ich die Mikroben in meinem Darm? Es ist gut, wenn man möglichst viele verschiedene Darmmikroben hat, das weiß man. Entzündungskrankheiten, Übergewicht, Altern, viele Erkrankungen gehen einfach mit geringerer, diversen Darmflora einher. Also es ist immer gut, wenn die möglichst abwechslungsreich ist.
Eine hohe Artenvielfalt im
Darm,
wie so ein schöner
Mischwald. Genau, eine hohe Artenvielfalt ist da wichtig. Bei Milch gab es lange Zeit immer wieder widersprüchliche Studien, weil die Studien auch oft nicht unterschieden haben zwischen Joghurt, Käse, Vollfett, Milch. Und es gibt inzwischen Studien, die das Ganze so ein bisschen detaillierter aufgeschlüsselt haben. Und da hat man gesehen, dass ein geringer Milchkonsum ist nicht bedenklich. Auch die WHO sagt ja auch, dass es nicht gefährlich ist. Und teilweise bei Darmkrebs sieht man sogar positive Ergebnisse. Also es kann das Risiko vielleicht sogar senken. Man hat aber auch gesehen in einigen Studien, dass ein sehr hoher Milchkonsum, gerade von Vollfettmilch, also Vollmilch, bei gewissen Krebsarten das Risiko erhöhen kann. Aber das sind dann einfach sehr hohe Mengen. Und was auf jeden Fall unbedenklich ist, sind fermentierte Milchprodukte wie Joghurt oder Käse. Die wurden in keiner Studie mit einem erhöhten Krebsrisiko assoziiert, sondern eher gegen, also auch positiv.
Also sagen wir mal 200 Milliliter flüssige Kuhmilch sind okay und darüber eher zurückhaltend sein. Nicht dreimal am Tag Latte Macchiato.
Ja, also die genauen Mengen ist immer schwierig, weil das sind irgendwelche Meta-Analysen aus verschiedenen Studien und die unterscheiden tatsächlich dann zwischen High und Low Consumption, also die Gruppe mit dem niedrigsten Konsum versus die Gruppe mit dem höchsten Konsum. Und das ist dann immer sehr schwierig, daraus dann wirklich irgendwelche. Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie 500 Milliliter sind sicher. Also diese Zahl, die gibt es nicht so ganz auf Papier. Mhm. Aber man sollte einfach nicht in Übermaßen.
Viele konsumieren gerne Proteinshakes. Whey-Protein ist da drin. Da sind sogenannte, muskelwachstumsfördernde Aminosäuren drin. Mhm. Leucin, Isoleucin und Valin. Mhm. Sehr beliebt im Fitnessbereich, aber haben natürlich auch einen Nachteil, dass sie auch andere Dinge wachsen lassen könnten. Wie siehst du das?
Also ich sehe das als Krebsforscherin tatsächlich kritisch, aus mehreren Gründen. Also das erste ist, das Wichtigste fürs Muskelwachstum ist erstmal Sport. Also es gibt keine Studie, die zeigt, dass der Konsum von Protein alleine Muskelwachstum anregt. Der andere Punkt ist der, also ich muss das immer ein bisschen erklären, weil ich glaube, dass das Wissen darüber, das ist gar nicht so bewusst. Proteine sind eigentlich unser unerforschtestes Thema, was wir haben. Wir haben bei Fetten unterscheiden wir die ganzen unterschiedlichen Fettsäuren. Bei Kohlenhydraten unterscheiden wir zwischen Vollkorn, wie sind sie verarbeitet. Bei Proteinen sind wir eigentlich komplett am Anfang, weil die Proteine hatten lange Zeit ein durchweg positives Image und man hat gar nicht so genau unterschieden. Und heute weiß man eigentlich gerade im Zusammenhang mit Stoffwechsel, Tumorzellstoffwechsel, dass diese Aminosäuren unterschiedliche Dinge machen im Körper. Diese Branched Chain Amino Acids oder auch viele essentielle Aminosäuren.
Die kurzkettigen.
Ja, genau. Und man weiß einfach gar nicht so genau heute, was die, wenn man die jetzt übermäßig einnimmt, was das macht. Es ist einfach nicht, wir wissen es noch nicht. Mhm. Und gleichzeitig gibt es inzwischen Studien, zum Beispiel neulich, ich glaube, es war im Journal Nature, dass bestimmte Aminosäuremangeldiäten Tumore stark schrumpfen lassen können in Kombination, also nicht alleine, immer in Kombination mit einer normalen Therapie. Und ich glaube, dass es in der Forschung sehr viel in Zukunft in diese Richtung gehen wird. Nicht, dass man jetzt irgendwie durch Fasten Therapien ersetzt, das wäre gefährlich, aber dass man guckt, ob es nicht gewisse Tumore gibt, die so eine Angreifbarkeit über die Ernährung haben, die man zusätzlich ausnutzen kann. Und da sind im Moment gewisse Aminosäuren ganz heiße Kandidaten. Und natürlich ist es ganz wichtig, diese essentiellen Aminosäuren zu haben, denn auch mein Immunsystem braucht diese Aminosäuren. Und viel besser ist es natürlich, dass ich meinen Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren decke, ohne möglicherweise Wachstumsprozesse unnötig anzukurbeln.
Mhm. Vielleicht noch kurz zum Alkohol, was daran krebserregend ist.
Also Alkohol wird in der Leber in karzinogene Stoffe abgebaut.
Also krebserregende Stoffe.
Krebserregende Stoffe und kann auch also die Leberzirrhose, Fettleber, also alles so Vorstufen von Leberkrebs begünstigen. Hochprozentiger Alkohol erhöht auch das Risiko für Krebserkrankungen im Mund- und Rachenraum. Da wirkt es allerdings nicht als krebserregender DNA-schädigender Stoff, sondern als Krebsförderer, weil es die obersten Zellschichten beschädigt und die müssen dann repariert werden. Das erhöht die Teilungsrate und das ist gerade für Raucher sehr gefährlich. Also man weiß, dass Raucher, die zusätzlich hochprozentigen Schnaps trinken regelmäßig, haben ein 100-fach höheres Risiko für diese Krebsarten im Mund- und Rachenraum als Menschen, die nur rauchen. Hm. Also da kommt wieder dieser Unterschied krebserregend und krebsfördernd ins Spiel. Und ein ganz wichtiger Punkt bei Alkohol ist, dass Alkohol auch ein großer Risikofaktor für Brustkrebs ist. Weil dieses Enzym, was Alkohol in krebserregende Verbindungen abbaut in der Leber, das kommt auch noch in einem anderen Gewebe vor. Und das ist das Gewebe der Brust. Also diese Alkoholdehydrogenase kommt auch in der Brust vor. Und wenn man Alkohol trinkt, dann wird der in der Brust zu krebserregenden Stoffen abgebaut.
Das ist schön, dass du das nochmal so klar sagst. Und Frauen sollen ja sowieso, wenn sie trinken, viel weniger vertragen als Männer, weil ihre Entgiftungsfähigkeit auch schwächer ist. Also wichtige Warnung.
Ja.
Wir kommen jetzt nochmal zum persönlichen Krebsrisiko, das jeder hat, das man vielleicht vorher gar nicht so erkennen kann, wo aber der Lebensstil eine große Rolle spielt. Jetzt gibt es Menschen, die laufen Marathon, die essen vegan und die rauchen nicht und dann kriegen sie trotzdem Krebs. Was ist da der Grund?
Der Grund ist, dass es eben jeder bekommen kann, weil diese Mutationen hauptsächlich spontan auftreten. Und das ist auch etwas, was ich dann ganz oft gefragt werde, irgendwie auf Instagram, dass dann jemand sagt, aber ich habe doch Sport gemacht und ich habe nie geraucht und warum habe ich es denn trotzdem bekommen? Und dann neigt man ja immer dazu zu sagen, dann ist die ganze Prävention ist doch Mist, weil es bringt ja nichts. Aber auch da muss man sagen, die Frage ist ja nicht das Ob, weil dieser Prozess läuft ja in jedem ab. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist immer das Wann. Und was man sich dann auch gerade in der Situation als junger Krebspatient stellen muss, ist, hätte ich geraucht, wäre ich übergewichtig gewesen, hätte ich viel Alkohol getrunken, wäre ich vielleicht 5 Jahre früher erkrankt. Also man hat ja nicht die Kontrolle, für diesen Fall hat man ja nicht. Man kann es ja nicht pauschalisieren und man muss auch immer sagen, es gibt ja auch, man sagt, 50% der Krebsfälle wären verhinderbar, wenn man all das umsetzen würde, was man heute schon weiß. Das heißt aber nicht, dass der Krebsfall ist vermeidbar, der nicht, der ist vermeidbar, das stimmt nicht. Weil jede Krebserkrankung hat ja immer beides. Jede Krebserkrankung hat immer die zufällige Komponente, diese Mutation, die ich nicht beeinflussen kann. Und diese Beeinflussbarkeit, wie schnell läuft das ab? Schaffe ich es noch hinauszuzögern, bis ich dann an Altersschwäche oder etwas anderem sterbe? Und man weiß ja heute sogar, dass selbst bei genetischen, vererbten Krebsformen wie dieser BRCA1/2-Mutation der Lebensstil darüber entscheidet, wie früh man erkrankt. Also man muss sich sogar bei einem familiären Risiko, man hat immer noch ein hohes Risiko, aber man muss nicht ganz kampflos sich diesem Risiko ergeben.
Das ist ja diese Mutation, die Angelina Jolie auch hat. Ne? Die hat sich ja Brüste und Eierstöcke entfernen lassen, soviel ich weiß, damit sie dort keinen Krebs bekommt.
Ja, ihre Mutter ist ja auch schon daran gestorben früher. Mhm.
Daher kennt es die Öffentlichkeit. Ja. Ne? BRCA, BRCA-Genmutation.
BRCA steht ja für Breast Cancer und das betrifft ein DNA-Reparaturenzym. Und das ist auch wieder ganz interessant, weil diesen Defekt haben die Trägerin in jeder Körperzelle. Und trotzdem führt er hauptsächlich in Brust- und Eierstockgeweben zu Krebs. Und das ist natürlich interessant, weil da kommt natürlich noch dieser wachstumsfördernde Effekt im Körper der Frau, das ganze Leben des Östrogens hinzu.
Mhm. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Mhm. Also welche Krebssorten sind so ein bisschen eher vermeidbar? Da hast du schon gesagt, Hautkrebs, wenn man die Sonne reduziert. Ich als Hautärztin habe da genau hingehört. Mhm. Du hast gesagt, Brustkrebs, wenn man Alkohol reduziert, kann man das bisschen senken, das Risiko.
Darmkrebs, Leberkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, also eigentlich all
das. Lungenkrebs durch Rauchen, Darmkrebs ein bisschen fermentierte Milchprodukte mehr essen und ein bisschen
Sport,
mehr Ballaststoffe
also
mehr essen.
Also Sport, Darmkrebs ist eine der Krebserkrankungen, die sehr stark auch durch Übergewicht und Bewegungsmangel begünstigt werden. Mhm. Die positive Nachricht ist eigentlich, dass viele dieser häufigen Krebsarten, die auch die meisten Todesfälle ausmachen, sehr stark auf unsere Lebensweise reagieren. Eine Ausnahme sind eigentlich vor allem diese kindlichen Tumoren, also Gehirntumore, Blutkrebs im Baby- und Kindesalter. Und das liegt aber einfach daran, dass die haben ja auch ganz andere Krebsarten. Die kriegen ja nicht irgendwie Darmkrebs oder Brustkrebs, sondern die bekommen ja vor allem im Gehirn Krebs. Und der Grund ist, dass die Nervenzellen in diesen ersten Lebensmonaten ihr stärkstes Wachstumspotenzial haben. Also wir haben ja mit 2 Jahren die meisten Nervenzellen und danach schrumpft diese Anzahl das ganze Leben. Und wenn dann in diesem unglaublich starken Wachstumsmilieu eines sich entwickelnden kindlichen Organismus ein Fehler auftritt, dann sind diese starken Wachstumsfaktoren, die von außen auf die Nervenzellen wirken, ausreichend, dass Krebs entsteht. Da gibt es auch dieses ganz bekannte oder eindrucksvolle Beispiel von diesem Retinoblastom. Das ist ein Augenkrebs, ein Tumor der Netzhaut durch ein Risikogen. Und wenn Kinder dieses Gen tragen, dann können sie in den ersten 5 Jahren an einem Augenkrebs erkranken, also so einen Netzhauttumor entwickeln. Wenn sie nicht in dieser Zeit erkranken, erkranken sie im gesamten Leben nicht mehr, weil dann die Netzhaut ausgereift ist. Mhm. Und selbst wenn sie diesen Reparaturdefekt ihr ganzes Leben tragen, ist diese genetische Mutation ohne die Wachstumsfaktoren von außen komplett machtlos. Und das ist eigentlich der Beweis. Also man sagt immer bei Kindern, die haben ja nichts falsch gemacht und kriegen Krebs. Aber gerade diese kindlichen Tumoren sind eigentlich das stärkste Beispiel, das wir haben, wie sehr diese wachstumsfördernden Faktoren von außen darüber entscheiden, ob Krebs entsteht oder nicht.
Sport. Es gibt Sport, der für die Ausdauer mehr ist, anderer fürs Gleichgewicht und wiederum anderer fürs Muskelwachstum. Kannst du uns nochmal den Einfluss von Sport und diesen Untersorten von Sport auf die Tumorabwehr, auf die Gesundheit erklären?
Ja, also allgemein sagt man ja, man soll beides machen, Ausdauer und Krafttraining, weil das einfach wichtig ist im Laufe des Lebens, auch für die Stabilität. Es vermindert die Sturzgefahr, es ist gut fürs Gehirn. Im Zusammenhang mit Krebs, aber ist es tatsächlich so, dass jede Bewegung besser ist als Sitzen. Also man sagt ja auch, Sitzen ist das neue Rauchen. Dadurch, dass ich vor allem ja diese Überwachung des Immunsystems auf Krebszellen verbessern möchte, dass ich dadurch vielleicht den Stoffwechsel verbessern möchte, ist es eigentlich vollkommen egal. Also ob es Gartenarbeit ist oder Spazierengehen oder Tanzen. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man etwas findet, was einem Spaß macht. Weil gerade bei so Prozessen, die eben lange dauern, das sind eben die meisten Zivilisationskrankheiten, ist es wichtig, dass ich das auch ein Leben lang oder viele Jahrzehnte mache. Und alles, was mir natürlich Spaß bringt und was ein Maß hat, dass es mir gut tut und dass ich es in den Alltag integrieren kann, hat natürlich viel mehr Erfolg, dass es auch eine Routine wird, die ich mein ganzes Leben praktiziere. Eine Komponente, die noch aber auch wichtig ist bei der Muskulatur, wenn ich Krafttraining mache und meine Muskulatur betätige, dann verbessere ich dadurch auch meinen Blutzucker und meinen Stoffwechsel. Weil wenn ich eine stark unterentwickelte Muskulatur habe oder so wie es im Alter ist, dass die Muskulatur schrumpft, dann wird der Zucker aus der Nahrung auch weniger effizient in der Muskulatur aufgenommen und verbrannt. Das heißt, dieser Zucker bleibt viel länger im Blutkreislauf und geht dann auch in Organe, wo er vielleicht gar nicht hin soll, wie in die Leber. Und da ist einfach Sport auch nochmal auf, also nicht nur das, weil ich Kalorien verbrenne, sondern er verbessert auch wirklich diesen Stoffwechsel, den Blutzucker und ja.
Es gibt ja diese Botenstoffe aus dem Muskel, die Myokine, die sollen ja auch mit der Darmflora reden.
Ja.
Machen die auch was gegen Krebs und für unser Immunsystem?
Ja, das wird alles erforscht, aber das ist so, dass Sport zu so vielen Veränderungen im Körper führt, dass es immer sehr schwierig ist, dann zu sagen, das war jetzt nur die eine Substanz. Das wäre natürlich toll, wenn wir eines Tages eine Substanz haben, mit der wir Sport nachahmen können. Aber ich bezweifle ein bisschen, dass das funktioniert, weil Sport unseren Körper ja in so vielfältiger Weise verändert. Also es geht ja von der Erhöhung der Knochendichte, die Lungenkapazitäten, das Herz. Also es werden so viele verschiedene...
Mental hast du ja vorhin auch gesagt.
Mental. Und man weiß ja heute, Sport schützt vor 35 chronischen Krankheiten. Und insofern ist Sport eigentlich, wenn man in der Medizin sagt, man ja für Medikamente, die so viel können, man nennt das einen Blockbuster. Und wenn Sport ein Medikament wäre, das wäre dann eigentlich so ein Blockbuster,
den Flächen abfüllen, perfekt
gegen so
für die Longevity
viel einsetzen kann. Ja.
Für die Langlebigkeit. Mhm. Wenn man jetzt aber nur so 10 Minuten Zeit hätte am Tag, das lohnt sich doch gar nicht, oder?
Doch. Also alles ist ja besser als nichts und ich kenne ja auch das Problem, dass man oft sagt, ich habe jetzt aber keine Zeit für eine Stunde entspannten Sport und Duschen und alles, dass man diese Übungen einfach in den Alltag integriert, wenn man mal müde ist und ein paar Sit-Ups macht, die Treppen hochläuft. Also ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf behält, kann man das schon sehr gut über den Tag verteilt einbauen und man darf sich dann auch nicht entmutigen lassen, weil man meint ja, ach, ich schaffe das einfach nicht, so viel weniger zu essen, wie ich will. Ich glaube, wir scheitern ja oft an dem, was wir uns selber vornehmen, weil wir sagen dann, ich trinke nie wieder Alkohol, ich esse nie wieder ein Stück Zucker und dann klappt das nach einer Woche nicht und dann lassen wir es ganz. Und das ist schade, weil jede kleinste Änderung kann ja über viele Jahrzehnte einen großen Effekt haben. Und gerade beim Krebsrisiko, da gibt es ja so viel, was ich machen kann. Ich kann auf Sonnenschutz achten, ich kann versuchen, rotes Fleisch wegzulassen, mehr selber zu kochen, mich mehr zu bewegen, regelmäßigere Schlafzeiten einzuhalten, Essenspausen einhalten, besseren Umgang mit Stress lernen, dass er mich nicht krank macht und zur Vorsorge gehen und all diese Faktoren zusammen. Aber über ein Leben gerechnet, leisten einen sehr großen Beitrag zum Schutz.
Aber wenn
Schutz
jetzt so jemand 90 ist, der muss jetzt, das lohnt sich dann auch nicht mehr dann anzufangen.
Doch. Also es gibt tatsächlich sogar beim Rauchen Daten, dass selbst wenn man mit 80 aufhört zu rauchen, dass das dann noch die Sterblichkeit reduziert.
Verrückt. Also sehr motivierend auf der anderen Seite. Welche Bewegungsform ist also jetzt das Beste, um Krebs vorzubeugen? Und vielleicht dann aber auch, wenn jemand schon mal diese Diagnose hatte, was kann man da noch tun?
Also zum Vorbeugen jede Bewegung, die einem gut tut, sollte man machen. Wenn man schon Krebs hat, ist es natürlich so, dass man immer gucken muss, unter welchen ist man gerade in der Therapie, unter welchen Problemen leidet man noch. Man sollte sich dann auch nicht übermäßig stressen, dass wenn es einem gerade richtig schlecht geht und man liegt, dass man dann meint, okay, weil ich jetzt nicht um den Block renne, leide ich. Aber man weiß, dass Patienten auch bei fortgeschrittenen Tumoren, das weiß man bei Darmkrebs zum Beispiel, dass sogar bei fortgeschrittenen Darmkrebsstufen, wenn die Patienten regelmäßig Sport machen, moderaten Sport, kein Hochleistungssport, dass das die Rückfallquote reduziert, das Sterberisiko senkt. Also auch das ist schon gezeigt. Also man wusste ja lange, dass der Sport vor Krebs schützt, aber dass er tatsächlich auch, wenn man schon Krebs hat, so einen großen Effekt hat, das weiß man jetzt auch. Aber da muss man auch immer sagen, es hängt immer davon ab, wie weit ist der Tumor, was ist es für ein Tumor. Und da laufen im Moment sehr viele klinische Studien, die sich das genau angucken, welche Patienten profitieren davon am meisten und welche vielleicht nicht so oder gar nicht.
Ein Bekannter hat eine Chemotherapie gehabt und wurde von seinem Partner dann immer gezwungen, auch wo es ihm echt nicht gut ging, so eine Runde um den Block. Und tatsächlich hat er gesagt, die Nebenwirkungen sind dann viel weniger gewesen.
Ja.
Also
ja. Ja, also das muss man einfach ausprobieren. Das ist, oder mit dem Arzt idealerweise auch absprechen, wenn man gerade in einer Therapie ist.
Also der Ratschlag, du musst dich schonen, ist überholt.
Ja.
Kannst du jetzt mal jeden von uns motivieren? Also wie fängt man an, wenn man noch keine Sportroutine hat?
Wenn man noch überhaupt keine Sportroutine hat, also ich laufe am liebsten. Bevor ich laufen gehe, trinke ich einen Kaffee, weil ich finde, das gibt einem nochmal so einen richtigen Anstoß. Man fühlt sich wacher und man sollte sich seine Lieblingsmusik mitnehmen. Ich höre wahnsinnig gerne Musik beim Laufen und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen wie tanzen gehen, weil man dann dabei vor sich hin träumt. Ich habe oft sehr gute Ideen dabei, also oft, wenn man dann am Schreibtisch sitzt und es geht nicht voran und dann gehe ich laufen. Und dabei platzen so viele Knoten, dass ich dann ständig stehen bleiben muss und mir irgendwelche Sachen diktiere. Und dann setze ich mich danach an den Schreibtisch und alles funktioniert wieder. Kann sein, dass man am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, weil man noch nicht weiß, wie gut es einem danach geht. Aber ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man auch direkt, wie gut es einem tut. Und das ist auch immer, es gibt ja viele, die sagen, warum soll ich mich jetzt das ganze Leben quälen mit Sport und Fasten, nur damit ich dann mit 83 noch 1-2 Jahre länger lebe. Und ich glaube, diese Sichtweise ist auch falsch, weil wenn ich auf meinen Körper Acht gebe, Sport mache, mich gut ernähre, dann geht es mir ja nicht, also erst mit 83 besser, sondern ich bin fest überzeugt, man profitiert direkt davon und es geht einem sofort besser.
Kommen wir zum TK-Mythencheck. Kurze Antwort immer. Mythos Nummer 1. Zucker füttert Tumorzellen an.
Kann man so nicht direkt sagen. Man muss keine Angst haben, wenn man jetzt mal aus Versehen ein Stück Kuchen in den Mund bekommt, weil Zucker ja eben nicht direkt irgendwie krebserregend ist. Wenn man aber sehr hohe Zuckermengen über viele Jahre einnimmt, dann kann es dazu beitragen, krebsfördernde Stoffwechselstörungen und Übergewicht zu verursachen.
Mythos Nummer 2. So richtig krasse Superfoods senken das Krebsrisiko.
Nein, es gibt kein Nahrungsmittel alleine, was das Krebsrisiko senken kann.
Mythos Nummer 3. Alltagsbewegung ist zu wenig, aber richtiger Sport ist ein toller Vorbeuger für Krebs.
Nein, auch Alltagsbewegung kann ein effektiver Schutz sein.
Handystrahlung und auch Deos können krebserregend sein.
Nein, für Handystrahlung gibt es keine Daten. Die Deos sind es auch nicht. Das Aluminium kann höchstens Nervenzellen schädigen, wenn sie nierenkrank sind. Normalerweise wird das Aluminium über den Urin ausgeschieden. Und sogar bei nierenkranken Menschen, so wie die eine neue Niere haben, wird das alles ausgeschieden. Und über den Deo sind die Mengen sowieso viel zu gering, um irgendwelche Schäden zu verursachen. Denn die Haut ist ja eigentlich auch eine sehr gute Barriere, was verhindert, dass sowas aufgenommen werden kann.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt ganz klar, man sollte gute Vitamin-D-Spiegel haben, weil das kann einen großen Prozentsatz an Krebserkrankungen vermeiden, reduzieren. Stimmt das? Und wenn ja, soll jeder Vitamin D nehmen und wie viel?
Die Einnahme von Vitamin D täglich kann das Risiko, an Krebs zu sterben, bei Krebspatienten reduzieren. Das ist gezeigt. Wenn man schon Krebs hat, dann senkt ein guter Vitamin-D-Spiegel das Risiko zu sterben. Die Studien, ob es auch präventiv schützt, also ob es das Risiko senkt, an Krebs zu erkranken, die gibt es so eindeutig nicht.
Wir sehen ja in der Praxis, dass es das Immunsystem auf jeden Fall unterstützt. Du hast uns beigebracht, das Immunsystem spielt nicht nur bei der Bekämpfung von Viren und Bakterien eine Rolle, sondern auch bei der Krebsbekämpfung. Also schadet es nichts, auf seinen Vitamin-D-Spiegel zu achten, sowieso auch wegen der Osteoporose.
Genau.
Welche Dosis ist also so ein ganz guter Richtwert?
Also man sagt, dass so 800 internationale Einheiten pro Tag sind auf jeden Fall sicher. Das ist recht niedrig. Ich glaube, die absolute Obergrenze für die tägliche Einnahme, die liegt bei 4000 internationalen Einheiten. Das ist auch die Dosis, die ich nehme, aber ich kontrolliere auch meinen Vitamin-D-Spiegel.
Und am besten einfach dann auch nachmessen lassen, da gibt es ja Referenzbereiche.
Genau, also ich würde es auf jeden Fall kontrollieren lassen im Blutbild, dann ist man auf der sicheren Seite.
Du bist ja ganz nah an der Forschung dran. Was sind so die krassesten, überraschendsten Erkenntnisse, die du im Rahmen deiner Arbeit bekommen hast?
Also was ich sehr interessant fand, ist, dass sich die Art zu forschen so stark verändert hat in den letzten Jahren durch die KI. Man hat ja früher so geforscht, hier ist ein Protein und ich möchte jetzt wissen, was das macht oder wie wird das genetisch reguliert und macht das Krebs, kann ich das behandeln? Und jetzt durch diese Entwicklung mit der KI und dem Machine Learning ist der Ansatz ein ganz anderer geworden. Und zwar ist es so, dass man heute sagt, ich messe ein Blutbild oder Proteomics, ich gucke mir alle Proteine im Blut an oder ich gucke mir die gesamte Darmflora eines Patienten an, gucke, welche Mutation hat der Tumor und dann trage ich das alles in eine Datenbank ein. Zusätzlich wurde der geheilt, hat das Medikament gewirkt und dann macht man Machine Learning. Und nachher sagt mir dann dieser Algorithmus, der Faktor sagt, du musst es so behandeln, dieser Faktor sagt, also ich bekomme nachher dann Proteine, es ist mir vollkommen egal eigentlich, wie sie heißen, was sie machen, aber ich weiß, wenn dieses Protein erhöht ist und dieses Protein erhöht zusammen mit diesem Biomarker, dann muss ich den Patienten so behandeln. Also es ist eigentlich so ein unvoreingenommenes Lernen, was jetzt erst möglich ist, dank dieser KI, weil das sind ja Datenmengen, die kann kein Mensch auswerten. Also kein Mensch kann diese, wenn ich einen Tumor sequenziere und ich finde da irgendwie 100 genetische Veränderungen, dann finde ich 100 irgendwelche Marker im Blut, die verändert sind. Das sind einfach Datenmengen, die kann kein Mensch handeln. Also da kann keiner mit umgehen. Und Krebs ist ja sowieso schon die komplizierteste Krankheit, die wir kennen. Also es gibt keine Krankheit, die so kompliziert zu beeinflussen ist und auch durch so viele unterschiedliche Dinge beeinflusst wird. Und da haben wir das erste Mal in der Geschichte jetzt auch die Möglichkeit, dass wir diese Tumorzellen nicht nur gezielter angreifen und dadurch die Nebenwirkungen eliminieren, weil wir ja nur den Tumor angreifen und nicht auch alle anderen gesunden Zellen, so wie das viele Chemotherapeutika machen. Und gleichzeitig wirken die Therapien auch besser, weil sie den Tumor genau an seiner Achillesferse treffen, also genau an den Punkten, wo er angreifbar ist.
Es ist ja auch so, dass wenn ein Organ entartet, heißt es noch lange nicht, dass jeder Patient dasselbe Muster auf der Zelle und in der Zelle hat. Das heißt, auch wenn es jetzt, was weiß ich, gib ein Beispiel.
10 Darmkrebspatienten haben nicht alle, also beim einen wirkt dieses eine Medikament, bei den anderen nicht. Also man hat es lange einfach hingenommen, dass ein Medikament einfach nur bei einem gewissen Prozentsatz wirkt. Und heute weiß man, dass man eigentlich vorher gucken kann, welcher Patient welches Medikament braucht. Dadurch spart man Zeit, wirkungslose Therapien und rettet Leben.
Und das ist die personalisierte Medizin, dein Steckenpferd?
Das ist die personalisierte Medizin und da geht es im Moment darum, dass man die viel früher anwendet. Also an diesen Zentren für personalisierte Medizin ist es im Moment so, dass Patienten, die austherapiert sind oder für die es keine anderen Heilungsansätze mehr gibt. Die können dann in so einem molekularen Tumorboard noch einmal beraten werden. Es können genetische Analysen gemacht werden. Und wenn es dann ein Medikament gibt, und wir haben ja in Deutschland diesen riesen Vorteil, dass man Medikamente off-label verschreiben darf. Also wenn es ein Medikament gibt, egal wofür es normalerweise zugelassen ist, darf der Patient damit behandelt werden. Und dann gibt es diese Behandlungsempfehlungen und die Krankenkassen bewilligen die. In den allermeisten Fällen werden die bewilligt. Und da sieht man, dass diese Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren einen starken Überlebensvorteil haben, wenn sie diese personalisierte Therapie bekommen. Und das ist deshalb so faszinierend, weil das ja oft Tumore sind, die schon so viele Mutationen haben und dann auch durch viele Therapien gelaufen sind. Und wie groß wäre der Effekt, wenn wir das viel, viel früher machen würden? Und das ist im Moment das Ziel, dass man schon bei der Erstdiagnose eigentlich diese Untersuchung macht, um die Behandlung zu verbessern. Das Problem dabei ist, dass dieses personalisierte Behandeln am Anfang aufwendig und teuer ist, weil ich weiß ja noch nicht, wonach ich gucken muss. Ich muss ja erstmal alles messen und alles screenen, um dieses Machine Learning zu machen, was mir nachher ganz einfach sagt, wie ich es behandeln muss. Aber das ist eine Trainingsphase und diese Trainingsphase ist teuer und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie die Krankenkasse bezahlt und auf die Beitragszahler abwälzen kann, sondern das ist wirklich eine politische Ebene. Das ist ein Investment, was wir als Gesellschaft machen müssen. Und wenn das dann klappt und wir das umgesetzt haben, dann haben wir aber den Vorteil, dass wir weniger unheilbare Krebserkrankungen haben, weniger unwirksame Therapien. Im Idealfall ist natürlich die Idee, das schon auf der Präventionsebene zu machen. Und wir müssen einfach weg von diesem Reparatursystem zu einem System, was die Gesundheit schützt und erhält. Und das mag uns anfangs vielleicht teuer erscheinen, ist aber eigentlich günstiger.
Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, dann wahrscheinlich steht das allen zur Verfügung. Das geht ja wahnsinnig schnell, diese Entwicklung. Also
die Entwicklungen gehen
alle gesund
immer
bleiben.
Schneller.
Was müssen wir jetzt also tun, abgeleitet von der Forschung, um möglichst lange gesund zu bleiben? Also was haben wir selber in der Hand? Gib uns nochmal die wichtigsten Tipps.
Die ganz groben Regeln, die die WHO auch angibt, um die Hälfte der Krebsfälle zu senken, das sind wirklich diese ganz einfachen Punkte. Normalgewicht, Sport, nicht rauchen und nicht trinken, Sonnenschutz, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen gegen HPV und Hepatitis. Diese großen Faktoren.
Und keine Wurst essen,
hochverarbeitete Fleisch,
hast du ständig,
genau. Also diese Sachen, das sind die großen Punkte. Und alles andere, was man so weiß, Fasten, Stressmanagement, das ist eigentlich dann das Feintuning. Aber allein diese großen Posten, die machen schon einen sehr großen Unterschied.
Und wenn jetzt Leute zuhören, die Angst haben vor Krebs, Hypochonder sind, so wie ich, also schon mal der erste Tipp ist wahrscheinlich, geht zur Vorsorge.
Ich finde es tatsächlich auch, dass es einem die Angst nimmt, wenn man weiß, dass der Prozess sowieso in einem abläuft. Und das nimmt einem auch die Angst, also wenn man weiß, dass diese Mutationen sowieso die ganze Zeit passieren und mein Körper so starke Schutzmechanismen hat, dann kann es einem ja auch irgendwie die Angst nehmen, dass man denkt, ich habe jetzt irgendwie ein angebranntes Toastbrot gestern gegessen, dass man auch weiß, okay, davon kriege ich jetzt einfach nicht den Krebs. Das ist nicht das, was es ausmacht. Aber ich sollte es eben nicht dauerhaft und jeden Tag machen. Man sieht, glaube ich, das Ganze so ein bisschen auf der gesamten Zeitskala, so dieses langen Prozesses, und das kann einem doch auch irgendwie die Angst nehmen, dass man jetzt nicht denkt, heute habe ich irgendwas gemacht und jetzt kriege ich Krebs.
Ja, und vor allem, wenn man dann solche Forscher erlebt wie dich, das macht total Hoffnung. Danke. Also, wenn das so weitergeht, dann sehe ich rosig für die Zukunft. Also vielen Dank, dass du das so toll alles erklärt hast und auch Angst nimmst, in der Tat. Also ich finde es richtig positiv jetzt, wie man rausgeht aus so einem eigentlich schweren Thema.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder besuch uns auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!